Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Nur 2 Jahre lang hat der Frieden gehalten in der sudanesischen Krisenregion Darfur. Wieder bekämpfen sich rivalisierende Volksgruppen, Arabischstämmige und Schwarzafrikaner. 200 Menschen sind in den vergangenen Tagen getötet worden. Wir berichten gleich aus dem Sudan. Außerdem blicken wir in ein Land in der Dauerkrise, das südostasiatische Kambodscha. Es fehlt an Wasser und Touristen. Und kurz vor dem Tag der internationalen Pressefreiheit blicken wir nach China. Die Volksrepublik liegt im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen ganz hinten. Darfur. Dieser Name ist in den Nullerjahren quasi synonym geworden für Hunger, Mord, archaische Gewalt. In der sudanesischen Krisenregion haben seit 2003 die arabischstämmigen Reitermilizen die berüchtigten Janjaweed-Angehörige der schwarzafrikanischen Minderheiten bekämpft. Frauen, Kinder, Zivilisten getötet. Es gab etwa 300.000 Opfer. Hintergrund des Konflikts war und ist der Streit um Wasser und um Weideland. Zwar haben die Gruppierungen vor 2 Jahren ein Friedensabkommen unterzeichnet, aber das hält offenbar nicht. Wegen der neuen Kämpfe haben die Vereinten Nationen jetzt ihre Nahrungsmittelhilfen für Flüchtlingscamps ausgesetzt. Sie fordern die sudanesische Regierung auf, endlich für Frieden in Darfur zu sorgen. Doch ob die wirklich gewillt ist, den Konflikt zu lösen, ist fraglich, wie unser Korrespondent Thomas Bormann berichtet.
Die Schüsse kamen immer näher, sagt Emily Wambugu. Sie arbeitet für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im größten Krankenhaus der Provinzhauptstadt El Geneina. Bewaffnete Kämpfer schossen in den Straßen der Stadt um sich.
Kinder, die gerade aus der Schule kamen, rannten um ihr Leben. Überall waren Menschen. Wir schafften es, uns ins sichere Gästehaus zu retten.
Die Kämpfer drangen mit ihren Waffen ins Krankenhaus ein. Dort brach Panik aus. Auf den Stationen waren alle Betten belegt. 200 Patienten hatten in der Ambulanz auf eine Behandlung gewartet. Dann fielen Schüsse.
Es tat mir in der Seele weh, als ich hörte, dass alle aus dem Krankenhaus geflüchtet sind. Auch die Kinder, die an Sauerstoffversorgung angeschlossen waren. Die Mütter waren mit ihren Kindern geflüchtet. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viele Kinder an dem Tag sterben mussten, aus Sauerstoffmangel und weil die Behandlung abgebrochen wurde. Alle hatten das Krankenhaus verlassen.
So die Medizinerin Emily Wambugu in der Sprachnachricht, die sie aus der umkämpften Stadt El Geneina in Darfur geschickt hat. Die Kämpfer sind mittlerweile abgezogen. Die Bilanz ist schrecklich. Mehr als 200 Tote, unter ihnen 24 Kinder. Die meisten starben nicht in der Provinzhauptstadt El Geneina, sondern in der Nachbarstadt Kureinik, wo der jüngste Gewaltausbruch seinen Anfang nahm. In der Nähe dieser Stadt waren 2 arabischstämmige Hirten getötet worden, Gerüchten zufolge von Angehörigen der Masalit, einer dort sesshaften schwarzafrikanischen Volksgruppe. Um den Tod der beiden Hirten zu rächen, griffen schwer bewaffnete arabischstämmige Janjaweed-Milizen die Stadt Kureinik an. Sie kamen auf Pferden und Kamelen angeritten, aber auch in allradgetriebenen Geländewagen. Sie schossen um sich, zündeten Häuser an, plünderten. Dort stationierte Regierungstruppen hatten sich zurückgezogen, als die Angriffe begannen. Das war ein komplettes Versäumnis des Staates, gab sich General Daglo alias Hermeti in der Hauptstadt Khartoum selbstkritisch. Er ist die Nummer 2 im Sudan und Oberbefehlshaber einer Miliz, bei der auch etliche frühere Janjaweed-Kämpfer angeheuert haben. Augenzeugen in Darfur berichten, die Geländewagen, von denen aus vergangene Woche auf die Menschen in Kureinik geschossen wurde, waren von der Miliz des Generals Daglo alias Hermeti. Steckt also die Nummer 2 des Staates selbst hinter den neuerlichen Unruhen in Darfur? Waren seine Worte vom Versäumnis des Staates nur ein Ablenkungsmanöver? Die Vereinten Nationen verlangen Aufklärung. Ravina Shamdasani vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte.
Wir fordern die sudanesischen Behörden auf, diese Angriffe sofort gründlich und unparteiisch zu untersuchen und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, und zwar gemäß den internationalen Menschenrechtsnormen. Die Opfer und ihre Familien haben ein Recht darauf.
Tagelang konnten die Vereinten Nationen Flüchtlinge in Darfur nicht mit Lebensmitteln versorgen. Wegen der Kämpfe war es zu gefährlich. Die Vereinten Nationen fordern von der sudanesischen Regierung in Khartoum, die Provinz Darfur nicht sich selbst zu überlassen.
Sie müssen endlich für Sicherheit sorgen, so wie das im Friedensabkommen von Juba vereinbart wurde.
Das Friedensabkommen hatten Rebellengruppen und die sudanesische Regierung vor knapp 2 Jahren unterzeichnet. Die UN-Blauhelme waren daraufhin aus Darfur abgezogen. Nach 17 Jahren Bürgerkrieg sollte endlich Frieden einkehren in Darfur. Aber es kam anders, nicht nur in der Provinz Darfur, sondern überall im Sudan. Vor einem halben Jahr hatte das Militär alle Macht an sich gerissen und den Chef der Übergangsregierung aus dem Amt geputscht. Die Übergangsregierung sollte eigentlich freie Wahlen im Sudan für dieses Jahr vorbereiten und das Land in eine demokratische Zukunft führen. Stattdessen flammen nun alte Konflikte wieder auf, wie in der Provinz Darfur im Westen des Sudan.
Nicht mal 2 Jahre lang hat der Frieden im Sudan gehalten. Thomas Bormann berichtete über den Konflikt in Darfur. Kambodscha hat sich in der Corona-Zeit ähnlich stark abgeschottet wie seine Nachbarn Thailand und Vietnam. Das Land, das so sehr von den westlichen Touristen lebt, hat 2 Jahre lang so gut wie kein Ausländer mehr ins Land gelassen. Und inzwischen kommt offenbar kaum noch wer. Doch nicht nur die Tourismusindustrie Kambodschas leidet zurzeit, auch der zweite große Wirtschaftsfaktor funktioniert nur noch eingeschränkt: die Landwirtschaft. Und das hängt mit dem Mekong zusammen, der das Land von Norden nach Süden durchströmt. Seit der nördliche Nachbar China die Mutter allen Wassers kontrolliert, bleiben die für Landwirtschaft und Fischfang so wichtigen Hochwasser aus. Zu allem Überfluss lähmt die sozialistische Führung des Landes jegliche wirtschaftliche Entwicklung. Holger Senzel war für uns in Kambodscha unterwegs.
Die schwimmenden Städte am Tonle Sap waren eine Attraktion. Kambodschas Venedig. Wohnhäuser, Geschäfte, Schulen und Straßen, die auf Stelzen aus dem Wasser ragen. Doch das ist Geschichte. Heute führt der größte Binnensee Südostasiens nur noch selten genug Wasser. Die hölzernen Stützen der Häuser stehen wie Gerippe im Schlamm. Bunte Fischerboote liegen am Ufer des schmutzig-braunen Flusses. Das Knattern alter, schwacher Außenborder übertönt die Musik aus dutzenden Radios und das Geschrei der Kinder, die im Dreck unter den Holzhäusern den spärlichen Fang ausnehmen, den ihre Väter nach Hause gebracht haben. Fischbecken Kambodschas wurde der Tonle Sap genannt. Doch das ist ebenfalls Geschichte. Die Alten erinnern sich noch gut an Fische so groß, dass man auf ihnen reiten konnte. So viele Fische waren das und riesengroß waren die. Man konnte sie mit den Händen fangen, musste einfach nur ins Wasser greifen und konnte dann einen Fisch herausziehen. Jetzt sind da kaum noch Fische und die wenigen, die da sind, die sind viel kleiner. Seit China über seine Dämme den Wasserfluss des Mekong kontrolliert, bleiben die jährlichen Hochwasser am Tonle Sap aus. Bis zu 6 Meter stieg der Wasserspiegel dabei jedes Mal. Der See vergrößerte seine Fläche um das Zehnfache. Die regelmäßigen Überflutungen spülten nicht nur Unmengen Fisch in die Region, sondern hinterließen beim Zurückweichen auch fruchtbaren Boden, auf dem der Reis prachtvoll gedieh. Heute bekommen Fischer und Bauern kaum ihre Familien satt. Nur wenige können es sich leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die Mutter allen Wassers, wie der Mekong genannt wird, ernährt ihre Kinder nicht mehr.
I think life in the countryside has remained the same.
Auf dem Lande ist das Leben wie vor 100 Jahren auch. Da hat sich nicht viel verändert. Trotzdem sind die Herausforderungen gewachsen, die Preise gestiegen, die Inflation ist dramatisch. Deshalb ist es für viele Familien verlockend, ihre Kinder ins Ausland zu schicken, wo sie nicht länger eine Last sind
und zugleich Geld verdienen, das sie nach Hause schicken können. Aber damit sind sie natürlich vermehrt dem Risiko des Menschenhandels ausgesetzt. Ed Rowans Hilfsorganisation Bridge of Life bietet Kindern kostenlose Englischkurse an und damit die Chance auf einen Job in der Tourismusindustrie. Etwa in den nahegelegenen Tempelanlagen von Angkor Wat, Ziel von Millionen Touristen aus aller Welt. Aber das ist ebenfalls Geschichte. Während der Covid-Pandemie hat sich Kambodscha weitgehend abgeriegelt. Erst allmählich kommen die Gäste jetzt zurück. Wo sonst Stimmengewirr aus vielen Sprachen die Luft erfüllte, ist nur das Hämmern der Restauratoren zu hören, die in den berühmten Ruinen gegen den Verfall ankämpfen. Wir verdienen kaum noch etwas, erzählt Tuk-Tuk-Fahrer Kakada.
In the high season, a lot of tourists.
Normalerweise wimmelt das hier in der Hochsaison vor Touristen, aber jetzt kommt kaum noch jemand. Viele Tuk-Tuk-Fahrer haben sich einen Job auf dem Bau gesucht oder es zumindest versucht. Wir haben weniger Geld und es ist alles teurer geworden. Benzin etwa kostet jetzt 5.300 Real. Die Lebensmittelpreise haben sich verdoppelt. Wir essen jetzt immer nur Reis, morgens, mittags, abends, wenn überhaupt. 5.300 Real, das sind 1,50 Euro für den Liter Benzin. Das Durchschnittseinkommen in Kambodscha liegt bei monatlich 330 Euro. Leben als Überlebenskampf, das gilt auch für die Hauptstadt. Kambodscha war immer ein armes Land, aber Bettler, die nachts den Müll durchwühlen, hat man früher nicht gesehen in Phnom Penh. $2 am Tag verdient die Frau am Gemüsestand, wenn es gut läuft. Ihren Job in einem Hotel hat sie wegen der Pandemie verloren. Ihr Mann ist chronisch krank, aber der Arzt behandelt nur gegen Bargeld. Im staatlichen Gesundheitswesen gibt es kaum Medikamente. Egal, was du hast, es gibt immer nur Paracetamol, erzählt die Frau. Ist sie wütend?
Es ist, wie es ist. Alle Kambodschaner leiden unter dem Gesundheitssystem, dem Schulsystem, der schlechten Versorgungslage. Das ist eine Erfahrung, die alle Kambodschaner teilen. Aber ich würde nicht sagen, ich bin wütend oder traurig oder besorgt. Das wage ich nicht zu sagen.
Kritik an den Verhältnissen ist nicht nur unerwünscht, sondern gefährlich, weiß dieser Lehrer. Viele Menschen haben Angst, offen zu sprechen, aber ich stehe ohnehin auf einer schwarzen Liste, weil ich kritisiere, was in unserer Gemeinde schiefläuft. Die schlechten Straßen etwa oder das Schulsystem. Leute von der Stadtverwaltung oder Polizisten kommen oft zu mir oder zu meinem Vater, damit ich aufhöre, auf Facebook zu posten. Manchmal warten sie abends auf mich, ziehen eine Pistole und sagen, du solltest aufpassen, du lebst hier allein und wenn du nicht aufhörst, herumzureden, dann bekommst du ein Problem. Machthaber Hun Sen, der Honecker Südostasiens, hat das Land seit fast 40 Jahren fest im Griff. Der Politiker mit einem offiziellen Jahresgehalt von gut $7.000 ist Milliardär. Korruption ist derart allgegenwärtig und unerträglich, dass sie nur mit einer gewissen Lethargie zu ertragen ist. Ein trostloses Land hinter der Fassade großer Heiterkeit. Vielleicht liegt das an der Sonne, die golden durch sattgrüne Palmen scheint. Kambodscha ist ein junges Land, das Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahren. Das erklärt es vielleicht auch. Diese kraftstrotzende Zuversicht, mit der die Jungen den Zumutungen des sozialistischen Alltags ihre Träume und Hoffnungen entgegensetzen. Selbstbewusste, gut vernetzte junge Frauen und Männer, die wissen, dass die Partei ihnen einen Haufen Lügen erzählt und wie es anderswo auf der Welt aussieht. Die ihre Zukunft immer öfter im Ausland planen, weil sie für ihre Heimat keine Zeichen der Veränderung sehen. Dauerdiktator Hun Sen etwa hat gerade seinen Sohn für die Nachfolge bestimmt. Die Menschen haben einfach resigniert, glaubt die Übersetzerin Sok Nisai.
Ich habe keine Hoffnung, kein bisschen. Ich sehe noch mehr schwarze Wolken am kambodschanischen Himmel aufziehen, nirgendwo einen Regenbogen. No rainbow at all.
Korruption und Reis. Holger Senzel berichtete über den Preis des Sozialismus in Kambodscha. Der Krieg in der Ukraine ist weit weg von Japan und irgendwie doch nicht. Das hat nicht nur Olaf Scholz bei seinem Besuch in Tokio zu spüren bekommen. Er wurde von Deutschland aus nicht nur von Oppositionspolitikern dafür dauerkritisiert, dass er in Japan weilte und der so wichtigen Bundestagsdebatte über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine fernblieb. Und auch im japanischen Alltag ist der Krieg inzwischen präsent. Das von Europa so ferne Land hat inzwischen einige hundert ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Und russische Bürger, die Shops oder Restaurants besitzen, die werden angefeindet. Unser Korrespondent Thorsten Iffland hat eine ukrainische Familie besucht, die über Umwege irgendwann in Japan gelandet ist.
Ein Wohnkomplex in einem Vorort von Tokio. Die Anlage wirkt neu, alles sehr gepflegt. Beige Fassade, 7 Stockwerke. Auf dem großzügigen Parkplatz nur ein Kleinwagen. Wir nehmen den Aufzug, ganz nach oben. Auf der Etage wohnen ausschließlich Ukrainerinnen mit ihren Familien. An der Tür von Apartment 703. Hier lebt Lorina Schuter, 27 Jahre alt, mit ihrem 2-jährigen Sohn und ihrer Mutter. Die Tür öffnet uns Toshitaka Umemura.
Ah, guten Morgen.
Herr Umemura kann nicht nur ein bisschen Deutsch, sondern kümmert sich um die ukrainische Flüchtlingsfamilie. Er ist ihr Bürge, besorgte das Visum für die drei, haftet für Lorina und ihre Familie und zahlt das Nötigste. Wie viel genau, will er uns nicht verraten. Fest steht nur, ohne ihn geht im japanischen Bürokratiedschungel nichts. Lorina hat vor dem Krieg unter anderem als Übersetzerin gearbeitet, kann Englisch und lernt seit 5 Jahren Japanisch. Aber nicht mal das reicht, um ohne Herrn Umemura klarzukommen.
Wir müssen jeden Tag jede Menge Formalitäten erledigen, hier zu Hause klarkommen, ins Rathaus gehen. Ich versuche schon die ganze Zeit, ein Konto bei der Bank zu eröffnen. Das ist echt kompliziert. Behördengänge gehören zu unserem Alltag. Wir wollen ja auch irgendwann mal hier ankommen.
Seit knapp einer Woche wohnt Lorina mit ihrer Familie hier in einer eigenen Wohnung. Vorher lebten die drei in einem engen Hotelzimmer, das ihnen die Stadt Tokio zur Verfügung gestellt hat. Alles besser als das, was sie in ihrer Heimat erleben musste, erzählt sie, als wir einen kleinen Spaziergang durchs Viertel machen. Als der Krieg begann, war Lorina im Haus ihres Schwiegervaters, unweit von Butscha, dem Vorort von Kiew, der inzwischen weltweit traurige Berühmtheit erlangt hat.
Wir waren eine Woche da. Durchgängig hörten wir die Bombardements, Artilleriefeuer, Flugzeuge, Helikopter über uns. Nach der Woche habe ich gesagt, wir können hier nicht bleiben. Also habe ich meinen Mann gebeten, mich zurück nach Kiew zu bringen, um meine Mutter abzuholen und in den Westen der Ukraine zu flüchten.
12 Stunden dauert die Fahrt in einem völlig überfüllten Zug. Sie müssen die ganze Zeit stehen, mit Kleinkind. Sie kommen zunächst bei Bekannten unter. Dauerhaft können sie da nicht bleiben. Über Rumänien geht es schließlich nach Tokio. Nach einem Monat Flucht kommt die Familie in Japan an. Purer Zufall. Lorinas Japanischlehrerin hat die Verbindung zu Herrn Umemura hergestellt. Ich möchte den anderen Japanern zeigen, dass jeder ein Bürger werden und Flüchtlingen helfen kann. Ich würde es wieder tun. Gerade mal knapp 800 Ukraine-Flüchtlinge hat Japan bisher aufgenommen. Und das zum allergrößten Teil nur dank dem großen Einsatz von Privatleuten. Die Unterstützung vom japanischen Staat ist, vorsichtig ausgedrückt, überschaubar. Ortswechsel. Wir sind in Tokios Szeneviertel Roppongi, im 2. Stock eines Hochhauses. Das Restaurant Baikal. Der Fernseher läuft. Russisches Programm. Auf der Karte die Klassiker. Borscht, Böf Stroganow, Wodka. Die russische Flagge hängt an der Wand. Bilder vom Roten Platz. Matroschkas. Hier sind wir eigentlich mit der Chefin zum Interview verabredet. Aber sie kommt einfach nicht. Wir rufen an, sie kann sich angeblich nicht an uns erinnern. Vielleicht will sie es auch nicht. Als das Mikrofon aus ist, bestätigt uns die Kellnerin widerwillig, dass die Kunden weniger geworden sind seit dem Krieg gegen die Ukraine. Sie erzählt, dass sie und ihre Kollegen seitdem regelmäßig anonym am Telefon beschimpft werden. Vor dem Restaurant treffen wir Nikola nach seiner Mittagspause. Er ist Russe, arbeitet in Tokio und hat eine klare Meinung.
It's a big mistake.
Der Krieg ist ein großer Fehler. Ich bin absolut gegen diesen Krieg. Schon vor 20 Jahren, als mich Leute auf Präsident Putin angesprochen haben und ihn bewundert haben, habe ich gesagt, dass Putin nicht so sauber ist, wie alle denken. Ich wusste von Anfang an, dass der Dreck am Stecken hat.
From day one, I knew it.
Zurück im Tokyota Vorort bei Lorina und ihrer Familie. Die Uhr an ihrem Armgelenk vibriert. Ihr Mann schreibt. Sie lächelt. So breit, dass man es sogar durch ihre Maske sehen kann.
Jeden Tag frage ich mich, ob er okay ist, ob es wieder neue Bombenangriffe gab oder irgendwelche Unfälle. Jeden Tag passiert was. Ich habe echt Angst um ihn.
In Tokio fühlt sie sich sicher. Lorina sucht einen Job, will ihr Visum verlängern. Sie glaubt nicht an ein baldiges Ende des Krieges. Japan ist bis auf Weiteres ihre neue Heimat. Das hat sie, bei allem Schmerz über die Nachrichten aus der Ukraine, längst akzeptiert.
Auch in Japan haben inzwischen Ukrainer Zuflucht gefunden, wenn auch nur wenige und wenn auch nur ohne viel staatliche Unterstützung. Thorsten Iffland berichtete für uns aus Tokio. Error 404. Diese Fehlermeldung ist in China inzwischen zum Protestzeichen geworden gegen die unnachgiebige Lockdown-Politik der Staatsführung. Weil die staatlichen Zensoren die zahlreichen Protestvideos von eingesperrten Chinesen immer wieder löschen, posten viele Bürger einfach nur noch das, was erscheint, wenn ein Video entfernt wird. Eben Error 404. Diese, sagen wir mal, kreative Form von Protest, die zeigt vor allem eins auf: Es gibt im Grunde keine Meinungsfreiheit in China. Unabhängige Zeitungen, Sender oder Online-Portale, die frei berichten können, sind nicht existent. Und kritische Autoren werden eben nicht nur blockiert und im Netz gelöscht, sie müssen mit heftigen Konsequenzen rechnen. Benjamin Eisel berichtet zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai über Presseunfreiheit in China.
Ein Bericht im chinesischen Staatsfernsehen CCTV über den Krieg in der Ukraine. Objektive und unabhängige Berichterstattung über die russische Invasion gibt es in den staatlich kontrollierten chinesischen Medien nicht. Stattdessen werde die Staatspropaganda von Chinas strategischem Partner Russland weitgehend übernommen, sagt Cedric Alviani. Er ist bei der nichtstaatlichen Organisation Reporter ohne Grenzen für Ostasien zuständig.
When we switch on the TV in China, we see that the coverage on Ukraine is systematically biased.
Wenn wir in China den Fernseher anschalten, sehen wir Ukraine-Berichterstattung, die systematisch Partei ergreift. Die chinesischen Staatsmedien verwenden bewusst das Narrativ der Kreml-Propaganda. So übernehmen sie irreführende Formulierungen, nennen den Krieg eine Spezialoperation oder sprechen einfach nur von einer Krise. Und sie sagen, dass die NATO und die USA für den Krieg verantwortlich sind.
They also purposely describe United States or NATO as responsible for the war.
Unabhängige Zeitungen, Sender oder Online-Portale, die frei berichten können, gibt es in China nicht. Auch das Internet wird von staatlichen Behörden stark zensiert. Was regierungskritisch ist, wird teils schnell gelöscht. Kritische Autorinnen und Autoren werden oft blockiert und sie müssen mit teils heftigen Konsequenzen rechnen. Ein Ausschnitt aus einem Video von Zhang Zhan. Die Ende 30-jährige Bloggerin hat Anfang 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan über das Krisenmanagement der Behörden berichtet, nachdem dort das Coronavirus zum ersten Mal ausgebrochen ist. Die chinesische Videobloggerin sitzt seit 2 Jahren im Gefängnis. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben ihres Anwalts kritisch. Cedric Alviani von Reporter ohne Grenzen.
China ranks at the bottom of the World Press Freedom Index.
Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist China ganz hinten. Die sogenannte große Firewall macht es Menschen jeden Tag schwerer, an unabhängige Informationen zu kommen. Derzeit sitzen mehr als 120 Journalistinnen und Journalisten oder Menschen, die die Pressefreiheit verteidigt haben, im Gefängnis. Die meisten von ihnen unter lebensbedrohlichen Umständen.
In the Chinese jails, most of them in conditions that threaten their life.
Auch für ausländische Journalistinnen und Journalisten wird das Arbeiten in China zunehmend schwerer. Zwar sind sie nicht direkt der staatlichen Zensur ausgesetzt, werden aber häufig an ihrer Arbeit gehindert, verfolgt und überwacht. Gesprächspartner werden von der Polizei behelligt oder bedroht, wenn sich überhaupt noch jemand traut, mit ausländischen Medien zu sprechen. Viele Menschen sind extrem misstrauisch. Die chinesischen Staatsmedien fahren Kampagnen gegen ausländische Medien. Auch können viele ausländische Medienhäuser ihre Posten im Land nicht besetzen, entweder weil die Einreise wegen der strikten Null-Covid-Strategie der Staats- und Parteiführung extrem schwierig ist oder weil Korrespondentinnen und Korrespondenten außergewöhnlich lange auf ihre Visa warten müssen bzw. gar keine bekommen. Auch in Hongkong, wo eigentlich Pressefreiheit herrscht, verschlechtert sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten immer weiter. Die Behörden haben in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zuletzt mehrere unabhängige Medienhäuser geschlossen und kritische Journalisten weggesperrt.
Pressefreiheit in China nicht existent. Benjamin Eisel berichtet zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Und das war eine Welt für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende.